Ja, einen guten Morgen von mir. Ich lasse das schön extra mal weg. Weil ich frage einfach mal, wie geht es dir? Ich lasse die Maske auch einfach mal auf. Eigentlich habe ich es satt. Also ich habe es satt, dass ich das die ganze Zeit tragen muss. Ich habe es satt, dass ich ständig Distanz zu Personen halten muss, dass ich fast Angst bekomme, wenn jemand sich mir unterhalb von 1,5 Metern nähert. Dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich meine Mutter in den Arm nehme. Letztens war ich irgendwo zu Besuch und ich wurde begrüßt und dann nicht mit dem Ellbogen, sondern wirklich in der Umarmung. Im ersten Moment war es so von oh, Vorsicht. Aber ich habe gemerkt, wie das auch gut tut. Wie es gut tut, einfach mal wieder wirklich körperlich willkommen geheißen zu werden. Und bitte versteht das jetzt nicht falsch, das ist kein Plädoyer dafür zu sagen, schmeißt die Regeln über Bord, macht was ihr wollt. Das definitiv nicht. Wir sind als Christen, sind wir ganz klar dazu gebunden, das, was im Sinne Römer 13 uns unsere Regierung, unsere Obrigkeit verordnet, dem auch Folge zu leisten, solange es nicht deutlich erkennbar ist, dass das uns in eine Handlung zwingt, die gegen Gottes Willen ist. Deswegen haben wir hier auch Gottesdienst mit einer eingeschränkten Menge an Personen. Deswegen trägt auch jeder hier eine Maske. Deswegen singen wir nicht mit. Wir versuchen, das alles mitzutragen, was uns die Regierung auferlegt, auch in der Hoffnung, und dass es besser wird. Und wenn man in die Krankenhäuser guckt, dann ist die Lage im Moment wirklich dramatisch. Und das kriege ich auch aus direkter Quelle mit von Leuten, die dort arbeiten. Aber ich habe Verständnis dafür, für Leute, die sagen, es reicht mir. Kann das nicht endlich mal aufhören? Muss das immer so sein? Kann da nicht eine Änderung sein? Wenn wir einfach mal gucken, wir richten mit dem Ganzen auch irgendwo einen anderen Schaden an, einen Schaden im Sinne der Gemeinschaft, im Sinne des wirklichen Zusammenseins. Und wenn man sich vorstellt, dass isolationshaft, also das Entfernen von Kommunikation, von Nähe mit einer der intensivsten Strafen ist, dann kann man sich vorstellen, was dieses, was wir im Moment zum Schutz eigentlich machen, auf der anderen Seite durchaus auch negativen Folgen hervorrufen kann. Und ich kann Leute verstehen, die wütend werden, die, weil sie sagen, hey, was macht ihr da? Und da ist auch, spielt auch eine gewisse Angst mit rein. Was tut ihr unseren Kindern an? Was tut ihr Menschen an? Was tut ihr Existenzen an? Dass daraus dann eine Wut entsteht. Und diese Wut hat ja etwas von sich, dass ich sage, ich möchte, dass sich da etwas ändert. Nur möchte ich auch sagen, Vorsicht. Die Wut trägt ein Risiko in sich. Da möchte ich heute auch ein bisschen drauf schauen. Also wenn wir, das hatten wir ja letztes Mal uns angeguckt, das Thema der Angst. Angst in verschiedenen Facetten im Sinne von Sorgen, im Sinne von Nervosität, im Sinne von keinen Schlaf zu haben. Dass diese Angst auch schon sehr früh in der Bibel erkennbar ist, wo Adam und Eva sich von Gott entfernen und dann wirklich sagen, ich hatte Angst, deswegen habe ich mich vor Gott versteckt. Da ging das los. Und aus dieser Angst kann Wut entstehen, weil, ja, wenn man Angst hat, man will diese Angst in irgendeiner Form loswerden. Und Wut ist ein Gefühl, ich möchte etwas verändern. Also ist sozusagen Wut der Begleiter durchaus von Angst. Es kann auch ein Rückzug sein, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber wie sich diese Wut äußert, sehen wir dann, wenn wir weitergehen in der Wut, von der Wut aus besteht ein Potenzial, dass das immer intensiver wird und hingeht, dass es wirklich Tod gibt. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel der König Herodes, der im Neuen Testament beschrieben wird. König Herodes wird auch von anderen Quellen außerhalb der Bibel als jemand beschrieben, der angstgetrieben war. Angstgetrieben war ständig, dass er seine Königsherrschaft verliert. Und er hat sehr vertraute Personen um sich rum, hat er umbringen lassen, Einfach, weil er Angst hatte, die wollen mir an den Kragen, die wollen mich vom Königsthron runterschwören. Das ging so weit, dass er sogar seine eigene Frau umbringen ließ in einem Gerichtsverfahren, weil er sie für schuldig hielt, dass sie sich gegen ihn verschworen hat. Was er dann später gemerkt hat, was nicht so war und ihn dann sehr betrübt hat. Aber seine Wut und seine Angst in dieser Kombination hat ihn zu Taten gebracht, die er teilweise selbst dann auch bereut hat. Hat seine eigenen Kinder teilweise umgebracht. Und wir lesen in der Bibel davon, dass als Jesus geboren wurde und die Weisen zu ihm kamen nach dem Motto, hier wurde ein König geboren, hat er Angst bekommen. Wenn da ein König geboren wird, wer bin ich dann? Das will ich nicht verlieren. Und da er nicht wusste, wer es war, ließ er einfach mal alle Kinder unter 2 Jahren umbringen nach dem Motto, dann habe ich wohl den einen auch erwischt. Hat nicht funktioniert. Auch wenn es wirklich dramatisch war für viele Eltern, die da ihre Kinder verloren haben. Schauen wir gerade nochmal auf das Thema Angst, was wir letzte Woche behandelt haben. Und wenn ihr das nicht gesehen habt, empfehle ich euch einfach auch dieses Video nochmal anzugucken, weil die einfach ein bisschen aufeinander ausbauen. Wir hatten da einfach mal eine Geschichte bildlich dargestellt nach dem Motto, diese Person bin ich. Das kann jeder, kann sich selber da reinsetzen. Und jetzt kommt irgendeine Angst auf bei der Person und dann gibt es die eine Reaktion, die Angst zu verdrängen, dass man sie nämlich in eine Kiste packt, sagt Kiste zu, alles okay. Folge davon ist, hatten wir besprochen, dass es kann sehr viele Kisten auf die Dauer geben und dann entsteht einfach das Problem, dass das einem die Kraft fürs Leben raubt. Und jetzt passiert zum Beispiel das Thema, dass du anders reagierst. Sagt, jetzt kommt wieder Angst und ich bin schon so am Boden und ich kann nicht mehr damit umgehen. Jetzt wäre die Möglichkeit, dass du sagst, ich packe die vielleicht wieder in eine Kiste, aber vielleicht merkst du schon, da kann ich nicht mehr. Es muss jetzt irgendwas anderes passieren. Und dich quält eine Vorstellung nach dem Motto, wenn diese Angst mich jetzt fertig macht, dann bin ich am Ende. Weil ich wirklich mit meinen Grenzen, ich bin an meinen Grenzen, ich bin mit meinen Energien am Ende. Und du hoffst vielleicht auf Gott, aber hast vielleicht das Gefühl, hey, warum kommt diese Angst? Ist Gott da? Ist er nicht wie irgendwie getrennt und weit weg, gar nicht so richtig greifbar? Und dann kann etwas passieren, dass du sagst, ich möchte trotzdem, dass die Angst weg ist. Jetzt nehme ich das Ruder selbst in die Hand. Und mit letzter Kraft, Wut schafft auch wirklich ein Kraftpotenzial. Es setzt Adrenalin frei. Und es gibt dir plötzlich Kraft, die du vielleicht vorher nicht hattest, dass du sagst, so, jetzt aber nochmal. Und du sagst, Angst, ich mach dich platt. Du kommst mir nicht. Jetzt schlage ich zurück. Und genau in diesem Zurückschlagen liegt dann ein Potenzial, ein Risiko, dass es plötzlich Leute trifft, die du gar nicht treffen wolltest. Weil du aber in der Angst einfach sagst, die muss weg, egal wie. Zweck heiligt die Mittel, ich muss da irgendwie rein. Das ist die Gefahr, die bei Wut entstehen kann. Und jetzt möchte ich einfach mal ein bisschen einen näheren Blick auf die Wut werfen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das ist jetzt sozusagen auch, da ist bei mir jetzt gerade etwas Angst da, ob das jetzt funktioniert, weil ich hier was Neues ausprobiere. Aber das war immer mein Ziel, dass ich sage, nur die Folien ist ja ein bisschen langweilig. So, hat das jetzt? Gut. Also, bei Wut können wir in 2 Sachen unterscheiden. Wir können nämlich einmal hergehen und sagen, okay, Wut ist unter Umständen ein Impuls. Das heißt, man ist irgendwie ruhig drauf, es passiert etwas, plötzlich schießt da so ein Wutimpuls raus und der geht auch relativ schnell wieder weg. Ist also sozusagen wie eine Momentaufnahme. Und dieser Impuls, der in einem aufkommt, der will eigentlich bewegen, dass irgendetwas sofort passiert. Das heißt, es hat was mit Schnelligkeit zu tun und man spricht auch von Affekt. Das wird als durchaus menschlich gesehen. Das ist auch im juristischen Bereich, ist das wirklich eine Affekthandlung, ist ein Verständnis dafür, dass wenn man in eine Situation kommt, wo die Emotionen einfach mit einem durchgehen, dass die Wut kommt, dass man sich zu einer Handlung begibt, wo man eigentlich im Nachhinein sagt, um Gottes Willen, das hätte ich ja gar nicht so tun wollen. Ja, man haut mal auf den Tisch, okay, das geht. Wenn da jetzt zufällig gerade die Hochzeitstorte steht, man haut drauf, hat das andere Konsequenzen. Das wollte man gar nicht. Aber in dem Affekthandlung war einfach das alles ausgeblendet. Ja, deswegen ist es manchmal auch gut, diesen Wutimpuls vielleicht irgendwo anders hin zu kanalisieren, nach dem Motto, schrei die Wand an oder hau gegen eine Tür. Wer Flintstone kennt, kennt das ja auch, nach dem Motto, Wilma, und ich hau drauf. Und ich werde das los und ich werde das kontrolliert los. Es ist hier wie ein Überdruckventil, wo ich einfach mal Dampf ablassen kann. Danach ist schon wieder gut. Das ist sozusagen das Impulshafte und das Kurzfristige. Nun gibt es auch etwas anderes. Eine Wut, die im Bereich des Verstandes behandelt wird. Und das kann durchaus positiv sein, dass man sagt, man nennt das dann, reflektiere das nach dem Motto, ich merke gerade, in mir steigt eine große Wut auf und ich will schauen, wie ich damit umgehen kann. Und ich will schauen, was mache ich jetzt damit? Wie kann ich das machen? Das ist sozusagen durchaus eine positive Variante, die vielleicht auch in eine langfristige Handlung mündet. Langfristig. So, das ist sozusagen Verstand. Das heißt, ich habe im Wut einen Kurzfristanteil, der schnell wieder weg ist, und ich habe einen Langfristanteil. Nun gibt es ein großes Risiko. Dieser Langfristanteil kann auch in Richtung Hass sich wandeln. In Richtung Hass, in Richtung Rache. Und Hass und Rache sind Dinge, die dazu neigen, sich emotional in einem festzufressen. Das heißt, es kann hieraus wirklich eine Lebensaufgabe entstehen, häufig auch Themen von Filmen, dass ich sage, es ist mir völlig egal, aber dich mache ich auch noch fertig. Bevor ich ins Gras beiße, sorge ich dafür, dass du merkst, hier lief was schief. Und dann wird plötzlich aus der Wut eine Lebensaufgabe, die eigentlich mein Leben bestimmt. Plötzlich wird die Wut das beherrschende Element in meinem Leben. Und das ist dann richtig kritisch, weil Hass hat letztendlich nur ein Ziel und das ist Zerstörung und Vernichtung. Irgendetwas muss weg. Und das Problem ist, dass die Wut selbst auch als Impuls, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also du sagst irgendwo, ich werde mal kurzfristig wütend und dann passiert es wieder und ich werde wieder wütend. Und dann ist so dieser Impuls, wenn der kommt, ich komme nicht mehr ganz zur Ruhe. Dann bin ich etwas höher. Dann kommt der nächste Impuls, ich bin noch etwas höher. Ja, und es schaukelt sich so auf und so langsam, ich bewege mich auf eine Linie, die immer weiter nach oben geht. Und irgendwann kriegt dieses auch eine Langfristwirkung. Und dann komme ich aus der Impulshaftigkeit plötzlich auch in die Hassszene, dass daraus etwas Längerfristiges wird. Das heißt, ich kann über beide Kanäle dahin kommen. Und die Bibel beschreibt diesen Effekt auch ganz interessant. Und zwar, wir lesen direkt nach dem Thema, wo Adam Angst hatte, geht es mit der nächsten Geschichte los, nämlich mit Kain und Abel. Und da sehen wir so einen richtig interessanten Verlauf. Es fängt damit an, es wird ein Opfer gebracht. Kain und Abel sind Brüder, beide bringen vor Gott ein Opfer. Und nun lesen wir, Jahwe sah freundlich auf das Opfer, was Abel gebracht hat, aber irgendwie auf das Opfer von Kain achtete er nicht. Er steht jetzt so explizit nicht in der Bibel, aber ich könnte mir vorstellen, dass Kain damit nicht ganz so glücklich war. Vielleicht hat er sogar Angst bekommen, wo stehe ich eigentlich? Was denkt Gott eigentlich von mir? Hat er mit mir ein Problem? Und das Interessante ist, dass das nächste, was wir dort lesen, ist, dass Kain dann in Wut gerät. Er gerät in Zorn. Sozusagen die nächste Stufe. Und Gott spricht ihn dann an, warum bist du zornig? Was ist los? Mach dir mal bitte klar, hier passiert gerade etwas mit dir. Und Gott beschreibt das als, die Sünde klopft gerade bei dir an, sie hat Verlangen nach dir, über dich zu herrschen. Sprich, die Wut, eventuell Hass, will Besitz von dir ergreifen. Interessant ist die Aussage, du aber herrsche über sie. Das ist schon ein Auftrag, sich auch dagegen zu stellen, eine Aktivität, es nicht einfach passiv als Opfer auf sich zukommen zu lassen. Kain allerdings denkt so nicht. Kain kommt voll in die Hasssituation rein und er macht einen richtigen Plan. Er spricht seinen Bruder an, lass uns doch mal aufs Feld gehen, lass uns mal reden, was war los? Und auf dem Feld bringt er ihn dann um. Und das ist jetzt genau dieses Angst, Wut, Hass und dann kommt irgendetwas richtig Dramatisches. Ganz interessant, in Star Wars wird das aufgegriffen, wo dann Meister Yoda zu seinem Schüler sagt, Angst führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Das ist genau diese Kette und wir finden sie an verschiedenen Stellen in der Bibel und vielleicht hast du das bei dir auch schon mal entdeckt, dass so eine Kette sich aufmacht. Und diese Kette wird nochmal an anderer Stelle beschrieben im Jakobusbrief, sagt, es fängt an mit einer Begierde, die auch aus einer Angst entstehen kann, ich will, dass sie weg ist. Das entwickelt sich weiter. Es wird hier beschrieben als diese Begierde, diese Lust, es muss nicht immer etwas Lusthaftes sein, es kann auch einfach etwas Wollendes sein, entwickelt sich weiter, sie wird schwanger. Und aus dieser Schwangerschaft entsteht irgendwann Sünde. Und wenn diese Sünde sich komplett entwickelt, dann ist am Ende Tod dran. Ganz interessant, kann ich dieser Kette zuordnen. Was wichtig ist, an diesem Ganzen zu erkennen, es wird nicht gleich am Anfang von Sünde gesprochen. Es wird erstmal von etwas gesprochen, was am Anfang kommt. Und das ist dieser Satz im Epheserbrief. Wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht. Das heißt, der Zorn und die Wut, da wird ganz klar ausgesagt, das ist jetzt nicht etwas, was als Sünde beschrieben wird. Dass wir wütend werden, ist nicht etwas, wo man sagt, das ist aber definitiv das Falsche. Sondern wenn du aber in Zorn gerätst, dann besteht ein Risiko, dass das weiterführt zur Sünde. Und um euch da mal ein praktisches Beispiel von zu erleben, ich habe es heute Morgen der Uli schon vorgewarnt, weil sie kann sich sehr gut an die Geschichte erinnern. Wir waren auf einem Viertagesseminar in der Schweiz bei einer Gemeinde, da ging es um Gemeindegründung, Gemeindeaufbau, es war eine riesige Gemeinde dort wir waren auf dem Rückweg und wir waren zu dritt unterwegs. Wir hatten noch einen befreundeten Pastor mit dem Auto, der saß neben mir und wir kamen zu einer Baustelle. Baustellen haben es ja an sich, dass sich Staus bilden, dass Spuren verschwinden und wir mussten von zwei Spuren auf eine. So, und das übliche Prinzip bei einem Wechsel von zwei Spuren auf eine ist das Reißverschlussprinzip. Also der eine und dann der andere. Das klappt immer so suboptimal. Wenn man aber zumindest in einer Situation ist, wo beide Spuren belegt sind, sollte das eigentlich gut klappen. Und das meinte ich auch. Das ist doch mein Recht, dass wenn da jetzt einer fährt, dann darf ich als nächstes rein. Der so halb neben mir meinte das nicht. Er sagte, da können doch mal zwei bei uns fahren. Ich sagte, nein, das kann nicht sein. Ich bin jetzt dran. Und was macht man in solchen Situationen nach der guten Ben-Hur-Mentalität? Man fährt mal so langsam rüber, der wird schon zur Seite gehen. Der dachte, ich gehe nicht zur Seite. Irgendwann entstand eine Situation, da konnte er dann, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie auch immer, also er konnte an mir vorbei, er war so halb hinter mir und konnte an mir vorbei, ich musste ihn vorlassen. Wir waren inzwischen so nah aneinander, dass sich die Autospiegel aneinander schlugen, sein Spiegel umklappte, meiner blieb stehen. Yes! Genugtuung, wenigstens die. Er hat zwar gewonnen den Platz, aber mein Spiegel blieb stehen. Und er musste die Schmach und Schande über sich ergehen lassen, dass er das Fenster aufmachen musste und wütend seinen Spiegel wieder gerade rücken musste. Es war zum Glück nichts kaputt gegangen. Was ein Blödsinn! Vielleicht stellt ihr euch jetzt die Frage, wir konnten wieso jemand, der sich so verhält im Straßenverkehr, zum Pastor benennen? Herzlich willkommen in der wahren Welt. Ja, wir Pastoren sind auch nur Menschen und gerade im Autoverkehr ist für mich ein sehr großes Lernfeld. Liebe deinen Nächsten, auch wenn du ihn nicht kennst. Ja, was hat mich da getrieben? Ja, ich war vorher wütend nach dem Motto, du kommst nicht rein, das passiert nicht. Und das hat sich aufgestaut. Ich war bereit, hier Schaden zu verursachen, damit ich diesen einen Platz, diese 5 Meter weiter vorne bin. Was das Beispiel sehr deutlich zeigt für mich, Wut ist nicht etwas, womit du Wut bekämpfst. Oder wie in einem schönen Film, so fand ich klasse, wir lernen die Beherrschung nicht, indem wir die Beherrschung verlieren. Stammt aus einem Film, Die Wutprobe, sehr empfehlenswert. Nun ist die Frage, jetzt haben wir uns lauter Möglichkeiten angeguckt, wie kann ich wütend werden und noch mehr. Das ist jetzt aber nicht unbedingt das Ziel. Sondern das Ziel ist ja eigentlich, dass man Wut verlieren kann. Also wäre die Frage, wie werde ich Herr meiner Wut? 4 Möglichkeiten. Bedingungslose Liebe, Verzeihen, Dankbarkeit, Freude, in Klammern auch Erfolg. Muss nicht vollständig sein, aber sind jetzt einfach mal gewichtige Themen, die dazu beitragen, Wut loszuwerden. Können wir auch alles in der Bibel nachlesen? Bedingungslose Liebe, sehen wir, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Stammt in der Bibel, Lukas-Evangelium. Matthäus-Evangelium zum Verzeihen, das Vaterunser. Wie auch wir verzeihen unseren Nächsten. Dann Dankbarkeit mit Freuden, sag Dank dem Vater. Wir haben vorhin das Lied Danke gesungen, fand ich sehr schön. Und wir sind aufgefordert in der Bibel, uns wirklich auch zu freuen über das, was Gott eigentlich getan hat. So, wie sieht das bei dir aus? Ich habe einfach mal aufgeschrieben, was mir so als erstes kam in Gedanken. Bei liebt eure Feinde, tut gut denen, die euch hassen, ja. Aber dem da neben mir, der da so eine Spur vorher fahren wollte, dem nicht. Dem tue ich nichts Gutes, da will ich davor. Also da gibt es Einschränkungen irgendwie. Oder wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ist es dir mal gegangen, dass du ein Verhalten von jemand gesehen hast und du hast vielleicht einen Gedanken bekommen nach dem Motto, dafür wird Gott dich mal in der Hölle schmollen lassen? Ist dir das mal passiert? Oder dieser Satz steht sogar in der Bibel selbst. Dankbarkeit. Ja, aber warum geht es denjenigen, die Gott völlig ignorieren, warum geht es denen so gut? Ja, lesen wir in der Bibel. Psalm, ich glaube 73 von Asaf. Und dann freut euch jeden Tag. Und da kann ich nur den Spruch von Nietzsche sagen, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Ein Christ ist nett, ein Christ ist still, unauffällig. Das sind so Sachen, die ich manchmal damit verbinde. Aber so richtig die Freude, ich kann mich noch entsinnen, Johannes Hartl hat das bei einer Mehrkonferenz auch mal gemacht und stand dann vorne und sagte, hey, wenn wir ein Lied singen, was zur Freude aufruft, singen wir dann ein Lied und wir freuen uns für dich, lieber Gott, oder über dich. Ja? Oder singen wir das wirklich mit Freude im Herzen? Tragen wir diese Freude darin? Und deswegen möchte ich einfach mal ein bisschen Mut machen, das zu versuchen umzusetzen. Nun ist die Frage, wie? Und wir hatten letztes Mal schon diesen einen Aspekt der bedingungslosen Liebe zu erkennen, Gott liebt dich sehr und noch mehr. Und Gott vergibt dir auch die Schuld. Und Gott gibt dir sogar mit Freude, können wir alles in der Bibel nachlesen. Und wir dürfen uns über das, was er uns schenkt, dürfen wir uns freuen. Und jetzt wäre die Art, okay, nehme ich diese Liebe zu mir wirklich wahr? Das ist nicht so einfach. Weil er nicht als Person vor mir steht, weil er für mich nicht so nahbar ist wie irgendein Mensch. Da sind gefühlte Mehrdistanz, das 1,5 Meter dazwischen, dabei ist er viel näher. Aber es fühlt sich nicht so an, nicht immer. Aber dennoch dürfen wir aus dem, das haben wir letzte Woche, sind wir das intensiv durchgegangen, was er alles für mich getan hat, was er mir alles zuspricht und das auch bewiesen hat, dürfen wir das wirklich annehmen. Und aus der Kraft, dass ich erkenne, mir wird vergeben, aus der Zusage von Gott darf ich anderen vergeben. Und wenn ich mir mal bewusst mache, alles was ich habe, auch diese schöne Technik, auch diese Übertragung, auch das Zuhause schauen, Das habe ich nicht aufgebaut, das haben andere Menschen aufgebaut, die Gaben bekommen haben von Gott mit Materialien, die Gott geschaffen hat auf der Erde. Es ist letztlich alles von ihm geschenkt. Alles, was wir haben, ist geschenkt. Und wir dürfen es benutzen für die Zeit, dass wir hier auf der Erde laufen. Das ist ein Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht, was wir haben. Wir müssen nur in andere Länder gucken, wo es ganz anders aussieht. Dann werden wir vielleicht wirklich dankbar für all das, was wir haben dürfen. Und die Freude, da sind wir fast wieder beim ersten Punkt, dass wirklich sich bewusst machen, dass ich geliebt bin. Nun möchte ich gerne die Dinge auf diese Punkte nochmal praktisch eingehen. Weil das sind jetzt natürlich tolle Worte, aber ganz so einfach ist es nicht, diese bedingungslose Liebe einfach auch innerlich zu spüren und zu haben. Und ich fand es ganz interessant, ich habe hier ein paar Sachen geklaut von einem Vortrag Weniger Ärgern von Vera Birkenbiel. Kann ich sehr empfehlen. Es gibt auch ein Buch Weniger Ärger. Und da hat sie Verschiedenes beschrieben, wie man damit umgehen kann. Und da ich ungern lese, habe ich von ihr viele Vorträge als Video. Und ich habe da einfach mal reingeguckt. Und sie sagt zu diesem Thema, andere Leute wirklich lieben, dieses Segnen nicht verfluchen, obwohl sie ganz klar Gott ablehnt, sind ihre Methoden genau in diese Richtung. Fand ich interessant. Und sie sagte, hey, wie wäre das, wenn du im Auto sitzt? Interessanterweise, sie hat auch das Thema Autofahren. Und nun ärgern dich andere und statt dass du dich drüber aufregst, sagst du einfach, ich wünsche dir Gottes Segen. Sie beschrieb das an Gesundheit und langes Leben. Das wird sich am Anfang vielleicht so, ich wünsche dir Gesundheit und langes Leben anfühlen. Aber je mehr vorbeifahren und je mehr du das machst, umso mehr wird etwas aufkommen, dass du es wirklich meinst und was dich wegbringt von diesem Wütendsein. Probier es einfach mal aus. Einfach mal ein praktisches Beispiel zu sagen, statt dass ich wütend auf ihn bin, sage ich jetzt nein, das ist ein von Gott geschaffener und geliebter Mensch und ich wünsche ihm jetzt Gottes Segen. Ausprobieren. Das Verzeihen praktisch. Verzeihen hatten wir ja schon mal. Nicht verzeihen heißt, ich trinke den Giftbecher und hoffe, dass der andere stirbt. Also eigentlich, ich schädige mir selbst. Und der andere merkt es nicht einmal. Und was ich eine enorm beeindruckende Geschichte dazu finde, ist die Geschichte von Nelson Mandelas Freilassung. Er war 27 Jahre im Gefängnis und berichtete, dass er wirklich seine Gefängniswärter hasste. Dieser englische Text ist der Text von einem Interview, das er mit Bill Clinton hatte. Und er berichtet da wirklich darüber, ich habe sie gehasst für eine lange Zeit. In meinem Gefängnis habe ich immer nur jeden Tag Steine gebrochen. Und ich blieb am Leben, weil ich hasste, weil mir das die Energie anscheinend gegeben hat. Und sie haben mir vieles genommen. Sie haben mir meine Ehe genommen, meine Frau. Damit ging meine Ehe auf Dauer eben einfach auch kaputt. Sie haben mich von meinen Kindern weggenommen. Ich konnte nicht sehen, wie sie aufwuchsen. Sie haben mich missbraucht, körperlich und auch seelisch-geistlich, mentally. Und damit war er 27 Jahre in dem Hass unterwegs und der Hass hat ihn praktisch am Laufen gehalten, hat ihm sozusagen fast die Energie gegeben, da durchzukommen. Und nun, am Tag der Freilassung, hat Bill Clinton ihn gefragt, wie war das, als du aus dem Gefängnis rausging? Hast du sie gehasst? Und da antwortet er was ganz Interessantes. Er sagte, ich habe gemerkt, und das war die Situation, als er wirklich noch frisch aus dem Gefängnis die staubige Straße rauslief, so beschreibt er es. Er hat gesagt, ich habe gemerkt, wie die Wut in mir aufkam. Die Sünde hat Verlangen nach dir, du aber herrsche über sie. Und er hat gesagt, nein. Ich merke, wie das mich fesselt. Und sie haben mich 27 Jahre in Gefangenschaft gehabt. Und ich möchte nicht, dass sie mich mit dieser Wut auf sie noch weitere Zeit in Gefangenschaft halten. Ich entsage dieser Wut. Ich möchte frei sein. Du aber herrsche über sie. Das ist hier ein ganz praktisches Beispiel. Wirklich aktiv Nein dazu zu sagen, weil er erkannt hatte, das setzt mich selbst in Gefangenschaft. Ich gehe freiwillig in eine Gefangenschaft, die ich nicht mehr brauche. Und Ein ganz interessantes Bild. Ich hätte normalerweise gerne das Bild gezeigt, aber dann gibt es Copyrights und so weiter. Also kann ich hier sozusagen nur das nachmalen. Das ist von einem Maler Giotto aus dem 13. Jahrhundert und trägt den Titel Invidia. Und da wird im Prinzip eine Person beschrieben. Auf dem Bild ist es eine Frau. Und ihr kriegt jetzt sozusagen meine Malkünste zu erspüren. Die sind nicht so schön wie das. So, diese Person, weil das gilt auch für Frauen oder für Männer, ist völlig egal, die würde jetzt sozusagen eine neidische Person darstellen. Es geht um das Thema Neid und damit auch sozusagen um dieses Begehren, das Wütendsein und so weiter auf sich. Und da sind folgende Effekte. Die Person hat in einer Hand eine Tasche. So, was da drin ist, wird nicht gezeigt. Aber es wird gezeigt, dass sie diese Tasche krampfhaft festhält. Das lasse ich nicht los, das ist meins, das ist schon mal eins. So dieses Festhalten, nicht loslassen. Das zweite ist, dass, mal gucken, ob ich das hinkriege, Farbe rot, sie steht sozusagen hier in einem lodernden Feuer. Ja? Das Ganze regt sie auf. Sie hat durch dieses Gefühle des Neides, der Wut, erleidet sie Qualen. Aber sie bleibt im Feuer stehen. Nach dem Motto, als ob ich das genieße. Ja? Ich genieße meine Wut, ich lasse die nicht los. Und das dritte Bild davon, das finde ich ganz interessant, das ist die Sicht, die man dadurch kriegt. Weil die Sicht wird auch durch das Ganze eingeschränkt. Da hat der Maler Giotto hat aus dem Mund, da ist es sozusagen die Augen, und aus dem Mund kommt eine Schlange heraus. Gucken, ob ich das ein bisschen malen kann. So. Und die spritzt Gift in die Augen. Ist ein bisschen zu sehen, hoffentlich. So, das heißt, die eigene Sicht wird getrübt. Sie wird richtig schmerzlich. Ich kann praktisch nicht mehr erkennen, was in Wahrheit ist, weil ich mich so von diesem Neid, von der Wut beeinflussen lässt, die herrscht praktisch über mich. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Diese verfälschte Sicht entsteht, indem ich innerlich auch Gedanken drüber habe. Da kommen wir zum Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist die Empfehlung, achte auf das, was du denkst über dich selbst und über den anderen. Wenn du Gedanken hast wie, oh, schon wieder und immer bei mir und muss das sein, immer noch. Ja? Diese Gedanken zeigen eine gewisse Form der Verzweiflung und führen dich automatisch in Richtung Wut, ich will dagegen. Eine Empfehlung von Vera Birkenbiel zu dem Thema ist zu sagen, hey, denk doch mal ganz anders, wenn dich etwas aufregt. Ich weiß nicht, wer Star Trek kennt und Mr. Spock kennt seinen Ausdruck, faszinierend. Erstmal Interesse dafür haben, hey, was passiert hier gerade, ja? Und eigentlich die Frage dahinter, wenn ich annehme, dass Gott in allem handelt, ist das, was ich erlebe, auch nicht einfach nur Zufallsprinzip. Was will Gott mir damit sagen? Spannend. Geh dem mal nach. Nicht einfach nur, will ich nicht, weg, mach sonstiges. Rick Warren hat mal gesagt, die Steine, die dir in den Weg gelegt werden, sind nicht die Steine, die weggeräumt werden müssen. Es sind Steine, die du stapelst, damit du langsam nach oben kommst. Bessere Aussicht hast. Interessanter Gedanke. Aber das ist einfach das Gedankengut. Wie siehst du die Sachen? Siehst du sie ins Negative, auch alles so schlimm, oder siehst du sie durchaus, das bringt mich weiter. Damit hat Gott eine Absicht. Und der andere Gedanke ist herausfordernd, ich gebe es zu, jedem, den Gott in dein Leben hineinstellst, oder auch jedes Erlebnis, kann man auch sagen, aber auch bei Personen ist es ein bisschen schöner, ist entweder dein Freund, im Sinne von angenehm, oder dein Coach. Er will dir etwas lernen. Ja, nach dem Motto, die Quasselstrippe am Telefon, wo du sagst, kannst du nicht mal aufhören, ich habe so langsam genug gehört, ist vielleicht jemand, der dich auch lehren möchte, zuzuhören. Und wenn dich jemand warten lässt, kannst du dich in Geduld üben. Kostenloses Training. Seh den Feind als dein Coach. Es gibt diese Geschichte von dem König, der gesagt hat, ich will innerhalb von den nächsten 5 Jahren all meine Feinde vernichten. Nach 5 Jahren kommt wieder einer bei ihm vorbei und sieht ihn mit all seinen Feinden am Tisch sitzen, zusammen essen, Spaß haben und sonstiges. Sagt er, hey, du wolltest doch deine Feinde vernichten. Sagt, ja, habe ich gemacht. Sind jetzt alles meine Freunde. Auch eine Möglichkeit. Ja? Also, Freund oder Coach, einfach mal das im Hinterkopf behalten. Wofür bin ich dankbar? Wir hatten vorhin das in diesem Slido. Ganz interessant fand ich, dass in diesem Slido die meisten Dankbarkeitssachen in Richtung von Personen gingen. Familie, Gemeinde, Kinder, Enkel. Es ging alles, war sehr stark auf Personen gerichtet. Natürlich auch Impfstoff, ja, Gesundheit, gehört auch alles dazu. Aber das Personelle, die Beziehung, hochinteressant. Und ein ganz einfacher Tipp, wenn du von dieser Predigt nichts mitnimmst, vielleicht das. Abends, bevor du schlafen gehst, finde 3 Dinge von dem Tag, wo du sagst, dafür bin ich heute dankbar. Mach das jeden Tag. Und du veränderst deine Sicht in Richtung Dankbarkeit, weil es ist nicht immer leicht. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und manchmal musst du richtig kämpfen. Manchmal hört es gar nicht auf, dass du sagst, ich habe nicht 3, ich habe heute 20. Aber versuch einfach mal, 3 Dinge am Ende des Tages zu sagen, für die 3 Dinge bin ich heute dankbar. Es verändert einfach deine Sicht. Und dafür kannst du Gott dann danken. Und Dankbarkeit macht Freude. Auch wenn du jemand anderen einen Dank ausdrückst, macht es dir selber Freude, weil du darüber freust. Wenn du versuch doch mal wütend zu sein, wenn du irgendwie dankbar sein willst. Wenn du jemanden eine Freude bereitest oder einfach sagst, ich bin für dich dankbar, was macht das mit deinem Gesicht? Fängst an zu lächeln. Da ist keine Wut mehr drin. Ja? Also das sind einfache Methoden, dagegen. Also wir hatten uns, um das zusammenzufassen, wir hatten uns einfach erstmal gesehen, dass die Wut an sich keine Sünde ist. Und die Wut hat verschiedene Aspekte. Sie hat etwas Impulsives, was Kurzfristiges und sie hat etwas Dauerhaftes. Wichtig ist, wie der Weg weitergeht. Wut hat immer etwas damit zu tun, dass du etwas verändern möchtest. Aber jetzt ist die große Frage, wie willst du es verändern? Wie gehst du damit um? Und unter Umständen bringst du das auch einfach ins Gebet vor Gott. Wie beruhigst du deine Wut? Das war ein Geschenk, was ich die Woche erhalten durfte. Ich habe schon häufiger den Adlern oder Bussard sind das bei uns hinterhergejagt und dann saß ich einmal auf einer Bank und plötzlich fing einer sehr nah vor mir an, seine Kreisel zu drehen, um nach oben zu kommen. Und ich hatte mein Objektiv mit der Kamera, habe rausgeholt und habe, glaube ich, 500 Bilder gemacht. Ein paar davon sind auch was geworden. Und das war für mich so ein Geschenkmoment der Woche, der mich dann auch richtig dankbar machen ließ. Aber der Ausdruck von diesem Bild, ich finde das so stark. Der hat einfach nur, der hat nicht geflattert. Der ist einfach nur im Kreis, hat ein bisschen mit dem Schwanz hinten gerudert und ist da im Kreis geflogen und hat sich nach oben bewegt in der Thermik. Ohne, dass er selber flattern musste. Oh, er hat einfach nur, ja, wie in Jesaja beschrieben, sie werden fliegen wie Adler. Sie werden getragen von Gottes Liebe, von Gottes Herrlichkeit und von dem Gedanken, dass Gott mit dir unterwegs ist, in allem, was dir widerfährt, auch in der Wut, auch in dem, was dir nicht passt, aber dass Gott mit dir einen Plan dort hat, dass er mit dir was macht. Das kann dich erstmal tragen. Dass du es stärker akzeptierst, was passiert. Mag es noch so schlimm sein. Und dann haben wir die 4 Punkte, wie ich Wut entgegentreten kann. Nämlich mit Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe dich selbst auch. Werd nicht auf dich selbst wütend. Das schraubt dich auch nach unten. Passiert mir auch häufig. Warum musste ich wieder so reagieren? Ja, mit dem Spiegel. Kann ich mich heute noch drüber aufregen, was für ein Blödsinn das war. Aber nehme ich was mit, lerne ich was daraus? Ist es für mich ein Coach? Ich darf mich selbst auch lieben, weil Gott mich liebt, wie den Nächsten. Verzeihe deinem Nächsten, verzeihe auch dir selbst. Geht in beide Richtungen. Das Verzeihen ist wichtig. Und schau, wofür du dankbar sein kannst. Es gibt so vieles in jedem Leben von uns, dass wir an sich leben. Dass wir hier zusammen sein können, dass wir Gottesdienst feiern können, dass uns vergeben ist, dass wir eine Hoffnung für die Zukunft haben. Ganz vieles ist da, wofür wir dankbar sein dürfen, wenn wir die Schlange aus unserem Gesicht nehmen, die uns Gift reinspritzt. Und wir dürfen selbst Freude haben, indem wir Freude machen. Und wir dürfen uns selbst eine Freude machen. Dass jemand sich etwas kauft und sagt, ich wollte mir einfach mal die Freude machen. Ja, warum denn nicht? Christsein heißt nicht immer nur an die anderen denken, sondern auch, aber in diesem auch, und das ist ganz wichtig, dass es drinsteht, für mich auch, dass es eine Waage ist. Und ja, abschließen einfach mit diesem 3 zum Dank. Versuch's einfach mal heute Abend, wenn du schlafen gehst, dass du sagst, für welche drei Punkte bin ich dankbar? Du wirst sie finden. Und du darfst dankbar dafür sein. Und das wird vielleicht etwas Wut nehmen und etwas Freude bereiten. Und Herr, ich bin einfach dankbar, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir Lieder singen dürfen, dass wir auf dich zeigen dürfen als unsere Hoffnung und dass du darin stabil bist, fest gegen alles, was auf der Erde passiert. Und wir wollen ihn nun gemeinsam loben. Ob wir singen können oder nicht, wir können ihn innerlich genauso loben.